Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig, guten Abend. Wann ist ein Film klug, intelligent gemacht? Das fragen wir in unserer aktuellen Sommerserie. Wann und wo versetzt Regisseur Frank Castorf gerade das Publikum in Wallung? Wir berichten von seiner Premiere beim Epidaurus Festival. Zunächst da fragen wir aber, wann geht es um die Abgründe des Kapitalismus, die Verführung des Geldes? Beispielsweise immer dann, wenn die Salzburger Festspiele alljährlich mit Jedermann eröffnen. Hugo von Hofmanntals Spiel vom Leben und Sterben des reichen Mannes ist dort ja seit mehr als 100 Jahren das Markenzeichen. Ein großes Thema vorab wie in jedem Jahr. Wer spielt den Jedermann? Und noch viel spannender, wer die Buhlschaft, die Geliebte des reichen, kaltherzigen Mannes. In diesem Jahr steht mit Michael Mertens, ein Star des Wiener Burgtheaters, auf der Bühne und an seiner Seite die österreichische Film- und Theaterschauspielerin Valerie Pachner. Der Regisseur Michael Sturminger ist schon fast ein alter Hase, denn er hat auch schon die letzten Jahre inszeniert. Im Vorfeld kündigt er an, mit dem neuen Ensemble auch einen brandneuen Ansatz zu verfolgen. Ob ihm das im großen Festspielhaus, wo die Premiere wetterbedingt stattfinden musste, gelungen ist, Sven Rickleffs war für uns vor Ort, wo es zunächst aber mal mächtigen Alarm gab auf der Bühne und im Publikum.
Nach 10 Minuten schon gellen die Sirenen. Kein Wunder, hat Regisseur Michael Sturminger doch einen Angriff mit Sprühfarbe auf den Palast seines Titelhelden inszeniert. Ein Auftritt also der letzten Generation im Jedermann von Hugo von Hofmannsthal, dem Spiel vom Leben und Sterben des reichen Mannes. Kein so unpassender Einfall, schließlich leben wir gerade bekanntermaßen über unsere Verhältnisse und vor allem über die des geschundenen Planeten. Dabei kommt einer reichen Elite und ihrem zumeist pervers großen CO2-Abdruck eine besondere Bedeutung zu, wie ihr Klimaaktivisten gerade mit dem Besprühen von Luxusjachten und Privatjets sichtbar beizubringen versuchen. Dass die letzte Generation gestern Abend zudem tatsächlich und leibhaftig während der Premiere zu protestieren versuchte, ging leider in der Dunkelheit des großen Festspielhauses unter. Doch so eindringlich und tatsächlich realitätsnah der Gedanke vom Jedermann im Zeitalter der verzweifelten Klimaproteste auch daherkommt, so verliert er sich im weiteren Verlauf des neu aufgelegten Salzburger Moritatenspiels. Zwar hat sich Michael Sturminger eine ziemlich apokalyptische Szenerie bauen lassen, aus der einzig der Marmorpalast des reichen Jedermanns ragt, während menschliche Wesen in Plastikgewändern in Erdlöchern zu wohnen scheinen, doch zugleich hat sich der Regisseur entschieden, bei dieser dritten Neuinterpretation szenisch und akustisch auf eine Art Mysterienspielspektakel zu setzen, mal knallig bunt und grotesk überzogen, mal fast opernhaft vertont. Vor diesem Hintergrund ist es nicht ganz einfach für den Darsteller des neuen Jedermann, Michael Mertens, sich ein profundes Profil zu erspielen. Zwar nimmt man ihm zu Beginn den ziemlich kaltschnäuzigen Kapitalisten ab, doch konfrontiert mit dem Tod, der ja diesen Jedermann bekanntlich holen will und der nur noch kurzen Aufschub gewährt, beginnt Mertens allzu schnell zu menscheln, ohne die Fallhöhe und den Wandel wirklich plausibel machen zu können. Und auch Valerie Pachner kann nur wenig aus der Rolle der Buhlschaft herausholen und brilliert dann eher als Tod, den sie in einer Doppelrolle auch spielt und dem sie eine Art empathische Härte verleiht.
Ich bin der Tod. Ich scheue keinen Mann, tret jeglichen an und verschone keinen.
Bist du derselbig? Dann hör mich an! Ich bin ein mächtig und reicher Mann! Die Sache soll aufgeschoben sein.
Und so lässt dieser neue Jedermann leider relativ kalt. Aber vielleicht liegt die Latte auch einfach zu hoch. Hat doch das Vorgängerduo, bestehend aus Lars Eidinger als Jedermann und Verena Altenberger als Buhlschaft, mit seiner Version in den letzten beiden Jahren völlig neue Maßstäbe gesetzt. In einer Inszenierung, die ebenfalls von Michael Sturminger stammte. Da feierte ein genderfluides Paar seine Liebe kurz vor dem Tod als eine Art tantrischen Tanz auf Augenhöhe, während Eidingers Jedermann zugleich den kapitalistischen Widerling und aussterbenden alten weißen Mann im wahrsten Sinne des Wortes verkörperte. Das war nicht nur ein theatrales Vergnügen, sondern holte dieses Stück auch auf eine wirklich nachhaltige Weise in unsere Zeit. An dieser Interpretation des knittelversknarzenden Dauerbrenners wird man sich noch länger messen lassen müssen. Auch Michael Sturminger selbst, wie jetzt mit seinem neuen Jedermann.
Sven Rikleffs über die Premiere des Jedermann, mit dem am Abend die Salzburger Festspiele eröffneten. Schrecklich, schaurig, aber dennoch sensationell. So empfanden viele der Zuschauerinnen und Zuschauer die Ankunft eines Zuges im südfranzösischen Städtchen La Ciotat. Ein Zug, den sie auf einer Leinwand sahen und der gleichsam auf sie zufuhr. Eine Szene eines Films, der als erster in der Geschichte gilt. Gezeigt von den Gebrüdern Lumière Ende des 19. Jahrhunderts. Und auch heute gibt es ja Menschen, die das Medium Film für eines der gefährlichsten halten. Aber wann sind Filme wirklich gefährlich? Wenn sie bedrohlich wirken, wenn die Bilder manipulativ sind, und bedeutet dies, dass ein Film dann auch besonders intelligent gemacht ist? Eine Frage, die wir im Rahmen unserer Sommerreihe zum Thema Intelligenz stellen und die ich mit dem Filmwissenschaftler Thomas Kötzing erörtert habe. Ihn habe ich zuallererst gefragt, wie man überhaupt einen intelligenten Film definieren kann.
Ja, das ist eine gute Frage. Wann genau ist ein Film eigentlich wirklich intelligent oder wann können wir von einem intelligenten Film sprechen? Ich würde ja grundsätzlich erstmal sagen, ein Film ist immer dann ein intelligenter Film, wenn er mehr ist als die Summe seiner Bilder und seiner Dialoge. Also ein Film, der uns als Publikum jenseits einer oberflächlichen Unterhaltung in irgendeiner Form zum Nachdenken anregt, motiviert, uns mit bestimmten Fragen weiter auseinanderzusetzen, die der Film aufgeworfen hat. Und das kann er natürlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen tun, über seinen Inhalt, über seine Bildsprache. Und da sind wir dann schon nah an den Aspekten dran, die Sie gerade angesprochen haben, inwieweit Filme eigentlich tatsächlich sozusagen auch eine eigenständige Form von Intelligenz oder von Beeinflussung des Publikums beinhalten können. Wobei ich da immer sehr vorsichtig wäre, das nur auf der Seite des Films zu verantworten, denn wir müssen uns natürlich immer wieder bewusst machen, ein Film alleine, der wird seine Wirkung nicht ohne die bestimmten Voraussetzungen beim Publikum entfalten können. Also man könnte eigentlich auch sagen, vertiefend, dass ein Film eigentlich erst durch das Publikum intelligent wird, das ihn aufnimmt und das ihn verarbeitet.
Am Ende ist der Film so intelligent wie das Publikum, das ihn schaut, weil das Publikum dann die Referenzen verstehen kann. Kann man das so sagen?
Ja, oder es zeigt sich halt manchmal ein bestimmter Mehrwert, der dann erst dadurch eintritt, dass ein bestimmtes Publikum natürlich auch bereit ist, etwas in den Film hineinzugeben, ihn zu deuten, ihn zu lesen. Man kann ja Filme tatsächlich auf einer sehr oberflächlichen Ebene als Unterhaltungsware wahrnehmen, und die besonders intelligenten Filme, das sind dann die, die sich natürlich dahinter dann mit einer eigenen Geschichte entfalten oder etwas entwickeln, was wir dann sozusagen vielleicht erst verspätet manchmal sogar wahrnehmen. Ein großes Beispiel aus der Filmgeschichte, immer wieder wird gerne Alfred Hitchcock zitiert, Das Fenster zum Hof, weil das ja vordergründig so ein Krimi ist über einen Mann, der glaubt, sozusagen einen Mord in seiner Nachbarschaft beobachtet zu haben, sich aber nicht sicher ist, was dort eigentlich genau passiert ist. Aber wenn man genauer hinschaut, dann ist das ja eigentlich ein Film über das Kino an sich, denn so wie James Stewart und Grace Kelly da sitzen und nicht davon lassen können, heimlich in die Wohnungen ihrer Nachbarn zu blicken, so sitzen wir ja selbst im Kino und blicken mit jedem Film in das Leben eines anderen Menschen. Also da hat Hitchcock zum Beispiel versteckt, subtil im Hintergrund eigentlich eine ganz andere Geschichte erzählt, als das, was man vordergründig in einem Film sehen kann.
Aber ist die Auffassung oder die Rezeption eines Films nicht auch vom Kulturkreis abhängig? Sie sagen gerade, Sie nennen das Beispiel Hitchcock, oder Tarantino wird auch gerne mal als intelligenter, spannender, interessanter Filmemacher gefeiert. Sind das nur Filmemacher, die wir im europäischen Raum so schätzen, oder funktionieren die weltweit auch in anderen Kulturkreisen so? Oder empfindet man da vielleicht ganz andere Filme als intelligent, in Anführungsstrichen?
Ja, das ist ein ganz zentraler Aspekt, der das berührt, was wir vorhin auch schon erwähnt haben, denn das kann man nicht losgelöst von den jeweiligen kulturellen Prägungen des Publikums betrachten. Filme werden in unterschiedlichen Kulturkreisen auch ganz anders gelesen und ganz anders gesehen und anders wahrgenommen, was natürlich auch mit individuellen Vorerfahrungen zusammenhängt. So ein Film wie zum Beispiel Das Leben der Anderen über die DDR-Vergangenheit von Florian Henkel von Donnersmarck, der hat in Ostdeutschland bei einem dezidiert zum Beispiel von DDR-Erfahrung geprägten Publikum ganz andere Emotionen, ganz andere Reaktionen ausgelöst als in Frankreich oder in den USA, wo die Leute mit einem ganz anderen Blick sich auf diesen Film fokussiert haben. Und da merkt man dann eben tatsächlich, dass man das nicht losgelöst von den Prägungen des Publikums betrachten kann. Wobei natürlich die Frage der Manipulation oder der Beeinflussbarkeit des Publikums, gerade bei Propagandafilmen, dann schon wieder etwas sehr Universelles ist.
Stichwort Propagandafilme, Stichwort NS-Zeit, da boomte die Filmindustrie. Kolberg, Jud Süß sind nur zwei Filme, die damals entstanden sind, mit einer eindeutig manipulativen Botschaft. Und das sind Filme, die heute noch immer unter Verschluss sind, beziehungsweise nur unter Aufsicht mit einer Einführung gezeigt werden dürfen. Warum haben wir immer noch Angst vor diesen Filmen, weil sie so intelligent gemacht sind?
Auf eine gewisse Art und Weise vielleicht, aber auch, weil natürlich bestimmte Themen damit verknüpft sind, die bis heute bei uns Erinnerungen an die NS-Zeit auslösen, wo wir auch sagen, da sollen Opfergruppen nach wie vor geschützt werden, sozusagen nochmals durch diese Filme in der Öffentlichkeit angeprangert, bloßgestellt zu werden, zum Beispiel speziell bei antisemitischen Themen. Wobei ich auch die Frage aufwerfen würde, ob das Publikum nicht heute ganz anders mit diesen Filmen umgehen würde, als das damals der Fall gewesen ist, denn die Propaganda in den Filmen, auch aus der NS-Zeit, die entfaltet sich ja eigentlich auch erst dann, wenn man sie im Kontext der gesamten NS-Propagandageschichte betrachtet. Also Filme wie Kolberg oder Jud Süß, die konnten nur deswegen beim Publikum so wirksam sein, weil sie eingebunden waren in ein viel, viel größeres Propagandasystem. Und das existiert heute nicht mehr und deswegen können häufig auch jüngere Zuschauer, die sich diese Filme anschauen, ich mache das häufig in meinen Seminaren an der Universität, die können dann gar nicht mehr verstehen, warum man diese Filme eigentlich nach wie vor so unter Vorbehalt behält oder warum sie wie so eine Art fortdauerndes Gift behandelt werden und öffentlich so nicht gezeigt werden können, weil eben der Kontext dazu fehlt, den man dann so gar nicht mehr darstellen kann oder den man erst erklären muss, damit man begreift, warum diese Filme in einem bestimmten Kontext noch immer als gefährlich betrachtet werden. Damals, und das ist, finde ich, auch ein ganz interessanter Aspekt, gab es ja gar nicht so viele antisemitische Filme zur NS-Zeit, wie man vielleicht denken würde. Und auch die haben eigentlich eher so ein bisschen subtil ihre Geschichten erzählt. Jud Süß zum Beispiel erzählt ja auch eine historische Geschichte, die gar nicht in der damaligen Gegenwart verortet gewesen ist. Aber eben durch die Kombination mit der antisemitischen Propaganda der Nationalsozialisten wurde daraus ein Film, der eine so große Prägung, eine so große Wirkung auf das Publikum entfalten konnte. Machen wir ihn dadurch zu einem intelligenten Film? Da kommen wir an die Ambivalenz des Begriffes. Ja. Was ist das eigentlich, Intelligenz? Ne? Das kann natürlich auch eine negative Form von Intelligenz sein, die sozusagen genutzt wird im Kontext dieses Mediums, um dann eine ganz andere politische Auswirkung zu verfolgen mit so einem Medium.
Die Intention, Filme für politische Ausprägung zu nutzen oder Menschen zu manipulieren, das ist ja nicht vom Tisch. Die gibt es ja heute noch und die gibt es vielleicht in positiver wie in negativer Hinsicht. Also wenn wir jetzt daran denken, dass Herr Zelensky das Medium Film ja beispielsweise auch sehr gut für sich zu nutzen weiß oder ich glaube Obama im Wahlkampf auch diverse kleine Filmchen ins Netz gestellt hat und damit Wählerin gewonnen hat.
Ja, absolut, absolut. Und schauen Sie sich einfach nur mal an, wie stark das Thema Zensur auch im Film nach wie vor präsent geblieben ist. Momentan vielleicht stärker in Asien, im chinesischen Raum, aber es gab ja auch nach wie vor immer wieder andere Fälle von Filmzensur, wo wir sie eben tatsächlich sehen. Da stecken auch politische Intentionen dahinter. Man versucht, bestimmte Bilder aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Man möchte bestimmte Themen nicht aufgreifen, weil man eben tatsächlich davor fürchtet oder absehen kann, dass es da bestimmte Wirkungen beim Publikum geben könnte. Und das spricht natürlich dafür, welche hohe Ausstrahlungskraft von den Medien nach wie vor ausgeht. Wobei man beim Film natürlich heutzutage schon sehr, sehr starke Entwicklungen beobachten kann. Es ist nicht mehr das reine Kino, das das Auswertungsmedium ist, sondern wir haben es ja mit einer Vielzahl von Wegen zu tun, in denen die Filme oder filmische Quellen mittlerweile ihren Weg in die Öffentlichkeit finden, über das Internet, über soziale Medien etc.
Vor ein paar Jahren, da gab es eine Studie tatsächlich in Auftrag gegeben, vom Max-Planck-Institut, ein Filmwissenschaftler, hat sie durchgeführt und herausgekommen ist, intelligente Menschen gucken angeblich besonders gerne Trash-Filme. Kann ich das glauben?
Ja, spontan müsste man sich jetzt anschauen, welche Gruppe ist da befragt worden, ne? Wie repräsentativ war das? Ausschließen würde ich es nicht. Na klar, es gibt natürlich auch eine Liebe von Leuten, die sich gerne irgendwie so mit Trash-Themen auseinandersetzen. Und Intelligenz ist ja nichts, was wir jetzt beschränken sollten im Rahmen von Filmen zum Beispiel, wo wir sofort sagen würden, das ist so intellektuellen Kino, ne? Wenn so besonders schwermütige, tiefgreifende Geschichten erzählt werden. Es gibt ja auch sehr intelligente Blockbuster-Filme. Für mich ist Christopher Nolan zum Beispiel Beispiel immer ein gutes Beispiel, amerikanischer Regisseur, der es immer wieder schafft, mit Blockbuster-Themen auch auf einer sehr indirekten Ebene durchaus intelligente Fragen aufzuwerfen. Die bleiben dann vielleicht nicht beim seinem gesamten Publikum haften, aber spricht eben auch dafür, dass man auch in Mainstream-Filmen durchaus Aspekte von Intelligenz untersuchen kann. Ja,
aktuell ist er mit Oppenheimer im Kino, der wird so ein bisschen verrissen, aber gut, das sei mal dahingestellt. Wir können nicht über Filme reden, wir können nicht über intelligente Filme reden, ohne über künstliche Intelligenz zu reden. Gerade streiken in Hollywood DrehbuchautorInnen, Schauspielerinnen, Schauspieler. Da geht es um KI, da hat man die Angst, dass Tanz in Zukunft von KI übernommen werden, dass es also keine Stuntleute mehr geben wird, dass Drehbücher von künstlicher Intelligenz verfasst werden sollen. Jetzt heißt es immer, KI kann vielleicht viel, aber Humor hat KI nicht. Also ist die Angst vielleicht unbegründet?
Ja, ich denke nach wie vor, es gibt so Grenzen, was man mit künstlicher Intelligenz momentan erreichen kann und was man nicht erreichen kann. Standardisierte Prozesse, ja, da funktioniert das mittlerweile ja erstaunlich gut, aber es geht natürlich immer um die Form von eigener Kreativität, sei es nun Humor, sei es auch eine andere Form von Vielschichtigkeit in Erzählungen, da stößt künstliche Intelligenz momentan schon noch an ihre Grenzen. Aber wir sind ja in einem sehr dynamischen Prozess, das heißt, keiner von uns weiß eigentlich, wie sich diese Programme in Zukunft weiterentwickeln können und was sie tatsächlich irgendwann in der Lage sein werden, an eigener künstlerischer Wertschöpfung zu produzieren. Ich bin da sehr neugierig, beobachte das sehr aufmerksam. Vor ein paar Tagen geisterte zum Beispiel ein Trailer durchs Internet, da ging es um einen Heidi-Horrorfilm, wo einfach nur jemand einem KI-Programm den Auftrag gegeben hat, mach doch mal einen Teaser aus verschiedenen Heidi-Motiven als Horrorfilm. Und da kam ein Teaser dabei raus, der ging viral durch die sozialen Netzwerke, weil der so eigenwillig und so surreal war, dass er tatsächlich schon wieder eine Form von Eigenständigkeit für sich beanspruchen konnte. Es ist nur ein Trailer, ne? Es ist kein fertiger Film. Aber da sieht man an dem Beispiel, dass es wirklich etwas ist, wo wir an einer Schwelle stehen, glaube ich.
Der Filmwissenschaftler Thomas Kötzing zum Thema Intelligenz und Film. Um 330 vor Christus, da hat vermutlich noch niemand über Filme nachgedacht, aber anderen beim Spiel schaut man dennoch ganz gerne zu. Damals wurde das Amphitheater in Epidaurus am Rande der Akropolis gebaut. Seit Jahrzehnten findet in dem gigantischen Rundbau, der 9000 ZuschauerInnen Platz bietet, ein Festival statt. Auf dem Programm stehen neben Jazzkonzerten auch Oper, Tanz und Theater. Um die Reihen bis auf den letzten Platz zu füllen, braucht es Stars, wie den deutschen Regisseur Frank Castorf. Der hat am Abend erstmals in Epidaurus inszeniert, auf dem Programm ein Klassiker, Medea. Wie Castorf Medea auf die Bühne gebracht hat, Barbara Behrendt war zunächst erstaunt.
Man traut seinen Augen kaum. Die Pinien duften, über 9000 Menschen pilgern zum Amphitheater. Und dann hat Frank Castorf doch tatsächlich seine geliebte Videoleinwand im Bühnenrund aufgestellt und durchkreuzt damit ganz bewusst die Sicht auf die Berge, die Bäume, die antiken Torbögen im Abendlicht. Man kann, das hatte die Festivalleiterin Katharina Evangelatos bei einer Podiumsdiskussion gesagt, den heilig anmutenden antiken Raum in Epidaurus nicht ignorieren. Man muss entweder mit ihm arbeiten oder gegen ihn. Und Castorf, so scheint es zu Beginn, stemmt sich mit seinem Bühnenbildner Alexander Denitsch gewaltig gegen ihn und zieht sein gewohntes Ding durch. Eine Leinwand, auf der zunächst Bilder von globalisierten Retortenstädten eingeblendet werden und For Sale-Schilder. Darüber ein schiefhängender Coca-Cola-Schriftzug. Die Kapitalismuskritik könnte plakativer nicht sein. Man möchte sich schon fragen, ob diese Wahnsinnsspielstätte nicht fast Perlen vor die Säue ist. Da läuft das Ensemble aus der Dämmerung in die Arena, gestaltet als Mischung aus Moria, Flüchtlingslager, Müllhalde und Ort der Apokalypse und verändert alles. Fünf hinreißende Medeas, allesamt Schauspielgrößen in Griechenland, machen aus der Kindsmörderin, der Migrantin, eine Frau mit Witz, Power, Liebe und Intellekt, jede auf ihre Weise. Da ist die Medea, die aus purer Verzweiflung Kreon zu verführen versucht. Da ist die, der die Rache schon aus den schwarzen Augen blitzt oder die, die Jason mit Verachtung eine Bananenschale vor die Füße wirft. Und natürlich die, die nach ihrer furiosen Wutrede in wildes Lachen ausbricht und Szenenapplaus erntet. Demgegenüber steht die Männerklicke. Drei ebenfalls hinreißende Schauspieler geben sie als charmante, gutartige und somit umso gefährlichere Opportunisten, die aus Bequemlichkeit und Schwäche nach Macht streben. Immer wieder kommentieren sie die Inszenierung augenzwinkernd.
You ladies,
Sind die Zuschauer noch da? Fragt der eine nach einer guten Stunde aus einem Zelt heraus, der zweite nicht mehr viele. Eine Lüge, die meisten bleiben bis zuletzt. Natürlich kann es Castorf nicht lassen, seinen Säulenheiligen Heiner Müller einzuschleusen. Dessen Texttriptychon, verkommenes Ufer, Medea-Material, Landschaft mit Argonauten, rahmt und unterbricht den Abend, ergänzt und öffnet das antike Drama für eine düstere, tiefere Ebene, die des Weltendes, das sich auch im Bühnenbild spiegelt. Die Rimbaud-Zitate bleiben dagegen eher Fremdkörper, auch wenn Stefania Gugliotti sie grandios inbrünstig herausspuckt. Mit Heiner Müller, dem Heimatlosen, wird deutlich, alle Menschen auf dieser Bühne kreisen in Einsamkeit umeinander. Und eine weitere Überraschung an diesem Abend, der Kindsmord wird beinahe nebensächlich. Im Zentrum steht Medeas Liebe zu Jason. Er erklärt ihr ebenfalls seine Liebe, endet aber mit dem Satz, nichts sei so wichtig wie das goldene Vlies, dessentwegen er Medea zur Frau genommen hat. Evdokia Romeliotis Gefühlsbad vor der Kamera, von Verlangen zu Überraschung zu Resignation, ist grandios. Männer, sagt sie, warum sich für sie kaputt machen. Und während Blue Moon eingespielt wird, steht sie mit einem Luftballon weit hinter der eigentlichen Bühne und schaut in den Nachthimmel. Wer hätte gedacht, dass Castorf, der Postdramatiker, der so gern dekonstruiert, eine derart zarte, fast sentimentale Szene zulassen kann? Und es wird noch ungewöhnlicher. Castorf erzählt hier beinahe eine Geschichte. Er inszeniert unterhaltsam, zugänglich, mitreißend, wenn auch im apokalyptischen Szenario. Das Publikum sitzt über 3 Stunden lang mäuschenstill, trotz des unorthodoxen Umgangs mit seinem verehrten Klassiker. Gibt am Ende gar Standing Ovations für einen freundlich, erleichtert, ganz unzügig lächelnden Regisseur, dessen obligatorische Leinwand erweist sich zuletzt als klassischer Gefühlsverstärker. So nah, wie die Kameramänner die Gesichter der SchauspielerInnen einfangen, hat man sie in Epidaurus von den hinteren Reihen wohl noch nie gesehen.
Barbara Behrendt über die Medea-Premiere von Frank Castorf beim Epidaurus-Festival. Weniger Begeisterungsstürme lösen in der Regel ja Hochhaussiedlungen aus. Sie werden von vielen Menschen mit Argwohn betrachtet. Ein Grund, sie stehen häufig in vermeintlichen Problemvierteln wie den Banlieues in Paris und Marseille. Dabei propagierten sogar namhafte Architekten wie Le Corbusier das Wohnen in enger Gemeinschaft. Corbusier entwarf sogenannte Wohnmaschinen, beispielsweise auch in Berlin-Charlottenburg, einem sehr bürgerlichen Viertel. Auch in Mainz, da entstanden vor 50 Jahren mehrere Betonbauten namens Elsa im Villenviertel Gonsenheim. Eine Initiative namens Die Betonisten setzt sich in der rheinland-pfälzischen Stadt für den Erhalt der Nachkriegsarchitektur ein und macht mit Führungen zum Jubiläum von Elsa auch auf die Qualitäten aufmerksam. Mareike Gries hat teilgenommen.
Wir gehen zum ersten Hochhaus. Das ist ein bisschen weiterer Weg. Wir gehen einmal die Straße hier runter.
Rund 50 Menschen sind der Einladung von Kunsthistoriker Robinson Michel gefolgt, die Betonwohnsiedlung Elsa im eigentlich bürgerlichen Stadtteil Gonsenheim einmal mit anderen Augen zu sehen. Darunter auch der Künstler Christian Weber. Während der Führung greift er immer wieder zum Zeichenblock.
Ich habe auch große Teile meiner Kindheit hier verbracht und deswegen ist es eigentlich umso schöner, sich jetzt nochmal künstlerisch damit auseinanderzusetzen und halt vielleicht jetzt auch noch ein paar weiterführende Informationen, die man halt so gar nicht mitbekommen hat, auch wenn man hier lange Zeit halt gelebt hat.
Gut, wir kommen ein bisschen zu der Gestalt von den Hochhäusern. Es gibt sogenannte Punkthochhäuser, die einen annähernd quadratischen oder runden Grundriss haben. Und es gibt Scheibenhochhäuser. Und hier haben wir ein bisschen eine Sonderform. Sie ist auf einem L-förmigen Grundriss.
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Führung erfahren nicht nur Hintergründe zur Architektur, sondern auch zur Entstehungsgeschichte der Elsa. Hauptgrund war die Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch der damalige Optimismus der Stadtoberhäupter, die davon ausgingen, die Mainzer Bevölkerung würde sich wegen der guten Wirtschaftslage in den kommenden Jahren fast verdoppeln. Dazu kam es nie. Die Hochhäuser mit ihren bis zu 23 Stockwerken wurden dennoch gebaut. Der Ruf der Betonklötze war, wie in vielen Städten, oft nicht sehr gut. Zu Unrecht, sagt Robinson Michel, der sich deswegen auch bei den sogenannten Betonisten engagiert. Eine Initiative zur Ehrenrettung von Mainzer Nachkriegsbauten.
Ja, das Tolle ist, dass es auch Qualitäten bei dieser Architektur gibt, der 50er, 60er und 70er Jahre, die auch über das in Anführungsstrichen Schöne hinausgeht, sondern dass es einfach auch tolle Raumkonzepte gibt, tolle Lichtführungen in diesen Bauten, die es einfach ja, wert sind, mal genauer hinzuschauen.
Robinson Michel lebt selbst in der Elsa. Er mag den Schnitt seiner Wohnung und den Blick ins Grüne, den es in nahezu allen Wohnungen gibt. Baumeister wie Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe und Walter Gropius haben diese Architektur geprägt, bei der Licht, Luft und Sonne im Vordergrund stehen sollten. So wurde auch die Elsa geplant. Der Architekt und langjährige Mainzer Stadtplaner Rainer Metzendorf hat selbst lange in einem Hochhaus gelebt, wie er in der 23. Etage eines Elsa-Gebäudes erzählt.
Eine ganz normale Reihenhaussiedlung hat keinen größeren Charme wie diese Siedlung wie hier. Es wird halt immer mit einem ganz anderen Maßstab gesehen. Es war hier natürlich in Gunzenheim eine Provokation. Gunzenheim war das Wildengebiet. Und wenn man in diesem Villengebiet genau vor die Nase dann ein 23er geschossen sitzt, hat man nicht sofort die Leute auf seiner Meinung.
Immer wieder gab es in der Geschichte der Elsa Proteste der Anwohner. Zuletzt, in den 90er Jahren, hatten die Hochhausbewohner Sorge, dass mit weiteren neuen Sozialbauten die Probleme im Quartier größer würden. Diese Spannungen bestehen zum Teil bis heute. Die Gebäude abzureißen, weil man sie aus heutiger Sicht vermutlich nicht noch einmal so bauen würde, sei aber keine Lösung, ist sich Robinson Michel sicher.
Auch wenn natürlich Beton in seiner Herstellung und auch die Hochhäuser in ihrer Entstehung und Herstellung einen hohen Energieverbrauch, einen hohen CO2-Verbrauch hatten damals, es war damals die Antwort der Architektinnen und Stadtplaner auf die drängenden Fragen der Zeit. Heute wissen wir, es wurden auch Fehler gemacht, aber wir haben heute diese Bauten. Und eigentlich kann nur der Bestandserhalt ein nachhaltiges Bauen in unserer heutigen Zeit sein.
50 Jahre Hochhaussiedlung Elsa in Mainz, Mareike Gries berichtete. Jetzt folgen die Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann. In denen geht es noch einmal um den Streik der US-amerikanischen Schauspielerinnen und Schauspieler.
Dessen Auswirkungen schwappen aktuell über den Atlantik nach Europa über. In Großbritannien solidarisierte man sich etwa gestern mit einer Kundgebung mit den Kolleginnen und Kollegen in den USA. In Venedig korrigiert man dagegen schon mal das Programm der Filmfestspiele für Ende August. Zum Auftakt sollte dort eigentlich der US-amerikanische Film Challengers laufen. Ersetzt wird der nun durch Kommandante von Eduardo de Angelis. Der Grund für den Tausch? Die Stars des Tennisdramas, allen voran die Schauspielerin Zendaya, können wegen des aktuellen Streiks weder ihren Film bewerben, noch selbst in Venedig auftreten. Ohne ihre aktive Marketingarbeit befürchten die Produzenten allerdings, dass der Film weniger erfolgreich sein könnte. Immerhin hat Zendaya alleine 180 Millionen Follower auf Instagram. Laut US-Medien wurde der Kinostart von Challengers nun aufs nächste Jahr verschoben. Die ukrainische Hafenstadt Odessa wurde in den vergangenen Tagen mehrfach von russischen Raketen getroffen. Dabei sollen laut der UNESCO verschiedene Museen innerhalb der Altstadt beschädigt worden sein. Darunter das Archäologische Museum, das Flottenmuseum und das Literaturmuseum. Die Altstadt von Odessa steht seit Januar auf der Liste des gefährdeten Weltkulturerbes. Die betroffenen Gebäude waren mit weiß-blauen Schildern zum Schutz von Kulturgut in bewaffneten Konflikten gekennzeichnet. Mit ihrer Beschädigung sei damit die Haager Konvention von 1954, die Kulturgüter schützen soll, verletzt worden, so die UNESCO. Sie warnt, der russische Angriffskrieg stelle eine wachsende Bedrohung für die ukrainische Kultur dar und rief dazu auf, alle Angriffe auf geschützte Kulturgüter zu stoppen. Seit Kriegsbeginn habe man bereits Schäden an 270 ukrainischen Kulturstätten feststellen müssen. Schon als Kleinkind stand Josephine Chaplin mit ihrem berühmten Vater vor der Kamera und sollte auch später beruflich als Schauspielerin in Charlie Chaplins große Fußstapfen treten. Bekannt wurde sie in den 70er Jahren unter anderem durch ihre Mitwirkung in Pasolinis Tolldreiste Geschichten, einer Filmadaption der Canterbury Tales. Auch mit Klaus Kinski und Andreas Mankopf stand sie in Jack the Ripper vor der Kamera. In den 90ern verabschiedete sie sich schließlich von der Leinwand. Nun ist die 74-Jährige verstorben. Und auch die französische Filmschauspielerin Juliette Manuel ist im Alter von 87 Jahren verstorben. In den 50ern soll sie der Nouvelle Vague-Regisseur Claude Chabrol in einer Seifenwerbung entdeckt haben. Berühmt wurde sie daraufhin mit seinem Film Schrei, wenn du kannst. In Deutschland kannte man sie vor allem aus Kirmes mit Götz George.
Die Kulturmeldung mit Lena Fuhrmann, vielen Dank. Gleich nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend. Zwei Themen dort, das G20-Ministertreffen in Goa und die Vox-Partei punktet bei der Jugend. Am Mikrofon von Kultur heute Susanne Durweg. Danke fürs Zuhören.